was bisher geschah.
Die Männer haben an der Küste eine blaue Flagge gehisst.
Unsere Näherin arbeitet nicht mehr.
Als Indigene ist sie nach den damaligen rassistischen Überzeugungen weniger wert als die vier weißen Expeditionsteilnehmer.
Also wenn jemand isoliert ist von der Außenwelt, das ist eine schreckliche Erfahrung, die man macht.
Als ich zurückkam, war die Frau weg.
Das Mädchen aus dem Norden lief den Weg am Himmel immer weiter hinauf und schließlich war sie auf dem Mond. Da gab es Berge, eine Schlucht und einen Fluss. In einem kleinen Garten traf sie eine alte Frau. Dort blieb sie, schlief bei der alten Frau und half ihr im Haushalt. Aber die ganze Zeit dachte sie traurig an ihr Zuhause. An ihren Vater, an ihre Mutter. Und weinte bitterlich.
Hey, da sind wir wieder.
Hey auch von mir. Ole, ich glaube, es wird Zeit für den dritten Teil der Miniserie. Bei uns hier im Studio ist es richtig heiß heute Nachmittag, aber wir gehen für diese Geschichte natürlich wieder nach Norden.
Richtung einer kleinen Insel mit der Expedition von vier Männern und einer Frau.
Eine Expedition, die in den klassischen Geschichtsbüchern nie einen Platz gefunden hat, obwohl sie so unglaublich inspirierend und gleichzeitig furchtbar tragisch ist.
Eine Geschichte von Mut und vom Heimweh, über den Schmerz und auch darüber, Vertrautes hinter sich zu lassen.
Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die in ein Abenteuer gezogen wird und Teil einer desaströsen Expedition wird. Während wir eigentlich in den Urlaub fahren wollten, hat uns ein kleines Tagebuch alles zerschossen.
Ich glaube, wir haben den Urlaub gerne abgesagt, oder?
Ja. Wir haben übrigens nicht nur dieses kleine Tagebuch von Ada übersetzt. Wir haben fast 1000 Seiten handbeschriebene, teils unveröffentlichte Berichte ausgewertet, Briefe transkribiert, Logbücher gelesen und mit Expertinnen und Experten gesprochen.
Dann haben wir Sprecherinnen und Sprecher organisiert, Musik für diese epische Saga geschrieben und uns dann 2 Wochen in unserem kleinen Studio auf dem Dachboden eingeschlossen, um alles aufzunehmen.
Das hier ist die Geschichte von Ada. Es ist mal wieder Zeit für eine Reise in die Arktis.
Es wird noch lange dauern, bis ein Schiff kommt.
Es steht für sie außer Frage, dass als er auf Hilfe angewiesen ist, sie sich um ihn kümmert.
Wir waren hungrig.
Überleben tut man nur mit dem Kopf durch.
Er sagt, ich würde ihn gar nicht retten wollen.
Wenn das Schlimmste eintritt, möchte ich, dass du weißt, dass ich allein die Verantwortung für mein Ende trage.
Das heißt aber nicht, dass man ein glücklicher Mensch wird.
Das ist das schlimmste Leben, was ich je in dieser Welt gelebt habe. Gott weiß alles.
Aus Sonne wird Regen und aus Regen wird Schnee. Ein kalter Winter zieht über Wrangel Island herein, vereist die Wege, die Täler und das Wasser vor der Küste. Die Insel verdichtet sich zu einer riesigen Wolke aus Schnee. Ein guter Ort, um sich zu Hause einzuigeln, eine schwere Decke zu schnappen und draußen auf die weiße Landschaft zu schauen, während das Feuer im Kamin knistert.
Eine raue Schönheit liegt über der gigantischen Eiswüste, bedeckt mit zerklüfteten Schollen, aufgewirbeltem Schnee und grau-weißem Packeis. Das dämmerig schimmernde Zwielicht der aufkommenden Polarnacht scheint grünlich auf das Nordpolarmeer. Im Norden, Süden und Westen erstreckt sich die Wüste weiter, als jeder Mensch blicken kann. Nur im Osten liegt fernab des Meeres eine kleine Insel. Schneebedeckt und baumlos.
Es ist ein kalter Ort. Die blaue Flüssigkeit im Thermometer sickert immer weiter nach unten. Temperaturen, die die letzten Walrosse, Robben und Eisbären von der Insel getrieben haben. Wie eine Gruppe Pfadfinder sind sie zusammen den Rückweg angetreten. Richtung Süden. Dorthin, wo es wärmer ist. Nur ein einziger Eisbär trottet noch einsam durch den Schneesturm.
Unter seinem gelb-weißen Fell starksen die Knochen hervor. Seine Pranken wirken riesig und sein Rücken ist voller Narben. Der mächtige Kiefer zeichnet sich deutlich hinter den schwarzen Lippen ab. Sein linkes Auge ist rot und trüb. Der Hunger macht das Tier fast wahnsinnig. Und doch bewegt der Bär sich vorsichtig, fast graziös. Plötzlich hält er inne und richtet sich auf. Von Westen weht ein zarter, untrüglicher Geruch in seine Nase. Er schnüffelt noch einmal. Sein Jagdinstinkt ist geweckt. Ruckartig ändert er seine Richtung und trabt den Hügel hinauf.
Nur wenige Meilen entfernt hocken Crawford und Knight im knietiefen Schnee. Zusammen blicken sie auf einen braunen Haufen im Eis. In der Mitte zeichnet sich ein dunkler Körper ab. Die windgewandte Seite ist mit weißen Flocken bedeckt, wie ein Streusel im Puderzuckerregen. Crawford und Knight nehmen das leblos wirkende Bündel und binden es auf ihrem Schlitten fest.
Knight bricht als erster sein Schweigen. Emotionen tropfen aus seiner Kehle wie Marmelade aus seinem umgefallenen Glas. Er schreit sie an. Was zur Hölle würde ihr einfallen, einfach so vom Camp zu verschwinden? Ada Blackjack blickt apathisch in den Sturm. Tot ist sie nicht, doch antworten will sie auch nicht. Crawford mischt sich ein, ruhiger, aber ähnlich bestimmt. Warum hat sie die Männer verlassen?
Und so findet Ada ihren Weg zurück ins Lager. Sie wird von den Männern auf dem Schlitten festgebunden und zurückgebracht. In Sicherheit,
würden zumindest die Männer sagen. Auf jeden Fall. Wir wissen bis heute nicht ganz genau, warum Ada damals weggelaufen ist. Vielleicht wegen der Sehnsucht nach ihrem alten Leben in Nome. Wahrscheinlich aber wegen den Geschichten ihrer Eltern und Großeltern über die Geister der alten Berge, auch wenn diese Geister Ada nicht aufgenommen haben.
Und bei den vier Männern sitzt der Frust jetzt tief. Ada arbeitet immer noch nicht. Das Höchste, was sie tut, ist ein bisschen Geschirr abzuwaschen. Und die Männer geben ihr dafür als Strafe kein Essen. Ada muss sich also ab und zu etwas Brot stehlen, um überhaupt zu überleben.
Junge, und das an diesem Ort, es ist unfassbar kalt. Ada braucht dringend Nahrung jetzt.
Ich glaube, die Männer sind einfach verzweifelt. Die sind mit ihrem Latein am Ende. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass eine Person ihren Aufgaben nicht nachkommt.
Wir haben in der zweiten Folge ja schon darüber gesprochen und unfassbar viele DMs und Kommentare dazu von euch bekommen. Und ganz viele waren unfassbar entsetzt von dem Verhalten der Männer Ada gegenüber.
Einige haben aber auch gesagt, hey, was sollen die Männer denn anderes machen? Da ist jemand, der offensichtlich seinen Aufgaben nicht nachkommt, in einer Situation, in der zu wenig warme Kleidung oder zu wenig Nahrung potenziell lebensbedrohlich sind.
Deswegen fragen wir jetzt einfach mal ins Publikum rein, wie seht ihr das? Könnt ihr die Männer verstehen? Oder tun sie hier Ada Unrecht? Schreibt uns das super, super gerne entweder auf Insta @wildundfremd oder in die Kommentare auf Spotify.
Ich glaube aber spätestens jetzt ist klar, wie unbeliebt Ada bei allen ist. Selbst Crawford, der verständnisvollste von allen, geht auf Abstand.
Ja, offiziell begleitet er Moa nämlich, um ein zweites Camp aufzubauen, knapp 7 Meilen östlich. Inoffiziell wollen die beiden Ada in den nächsten Wochen einfach nicht mehr sehen.
Wir können uns vielleicht auch noch an den Heiratsantrag erinnern, den Ada Crawford damals gemacht hat. Und ich glaube, Crawford hat den immer noch nicht vergessen. Und das ist ihm einfach mega unangenehm. Er möchte weg von dieser Frau.
Ganz genau. Ada zieht sich in dieser Zeit auch zurück, und zwar in ihr kleines Iglu außerhalb des Camps. Und selbst Gale, der sich oft und gerne ihre Geschichten angehört hat, geht mittlerweile auf Abstand.
Und jetzt setzt so ein Warten ein. Es sind noch 6 Monate, bis das Versorgungsschiff an die Insel kommen soll und bis Ada dann auch mitgenommen werden soll. Ich glaube, da sind sich alle 4 Männer einig, die soll so schnell wie möglich weg hier.
Ist so ein Gedanke, den sich alle auf jeden Fall teilen.
Die so erhofften neuen Jagdgründe finden Crawford und Knight in ihrem neuen Camp nicht. Viel eher tritt das Gegenteil ein. Die Sichtungen von Tieren werden weniger. Eisbären und Walrosse, welche mit ihrem schieren Gewicht an Fleisch und Blubber die Gruppe monatelang am Leben halten würden, wirken wie ausgestorben. Eine leere Stille breitet sich über die Insel aus.
Gail, der jüngste Gefährte der Gruppe, prüft die Fallen im Schnee. Selten findet er einen abgemagerten Kadaver, viel häufiger nur weißen Schnee und brüchiges Eis. Die wenigen Schneefüchse, die sich nicht auf den Weg zur Sonne gemacht haben, können auf der Insel keine Nahrung mehr finden. Die einzigen, seltenen Krönungen des Tages sind die Süßigkeiten, die die Männer in Nome erstanden haben. Oft sitzen sie abends zusammen und kauen Bonbons. Alle, nur einen nicht. Ada hockt alleine im Iglu.
Am 17. Dezember bricht ein Unwetter mit frischer Wut los. Der Wind pfeift den Männern um die Köpfe, die Schneeflocken werden zu einer weißen Wand vor ihren Augen. Der Holztisch in der Küche wackelt hin und her, frischer Schnee treibt durch die Hütte ins Innere. Auch das Iglu draußen wankt gewaltig im eiskalten Wind. Und dann, mitten im Sturm, bricht Knight seine Autorität. Er lässt Ada zurück in die Hütte.
Ich find's so unglaublich paradox, dass ausgerechnet Knight sie zurückholt. Also der gleiche Typ, der die gefesselte Ada auf dem Schlitten so unfassbar angebrüllt hat.
Ich glaube, man muss sich das vorstellen. Das ist ein brutaler Schneesturm, der da über sie hinwegfegt. Und Knight erinnert sich vielleicht so ein bisschen daran, was das Wichtigste bei einer Expedition in die Arktis ist. Zusammenbleiben, sich gegenseitig zu schützen, vor allen Dingen vor der Kälte. Und das geht mit Ada natürlich viel besser. Sie machen zusammen Feuer und drängen sich dann wirklich zu dritt alle drei Körper an Körper in die kleine Hütte.
Ja, und so überleben sie den Sturm. Als der dann langsam wieder schwächer wird, bittet Knight Ada wieder für die Gruppe zu arbeiten. Und ganz ehrlich, das ist eine Frage, die Knight Ada in den vergangenen Tagen super oft gestellt hat.
Das ist ein Befehl eigentlich, den er oft gegeben hat.
Es ist ein Befehl, den er oft gegeben hat und immer hat Ada den Kopf geschüttelt und abgelehnt.
Wir wissen nicht, warum Ada sich an diesem 17. Dezember so anders verhält. Fakt ist aber, sie blickt Knight an und sagt, okay, was soll ich tun?
Knight ist komplett perplex in diesem Moment. Der hat mit super vielen gerechnet, aber nicht, dass Ada sagt, sie wird jetzt wieder für die Gruppe arbeiten.
Er überlegt dann kurz, ich glaube, er wusste auch in der Zeit gar nicht, was sie jetzt machen soll, deutet dann aber auf einen Stapel Kleidung in der Ecke der Hütte, hauptsächlich zerrissene Handschuhe und löchrige Socken.
Ja, und genau so fängt Ada dann zu arbeiten an. Sie setzt sich gebeugt in das fahle Licht der Tranlampe und näht mit einer kleinen Nadel die Handschuhe und Socken wieder in Ordnung.
»23. Dezember 1921, Freitag. Heute früh aufgestanden. Gail wollte zu seinen Fallen und ich zum anderen Camp. Aber während des Frühstücks brach ein starker Sturm los und brauste mit viel Treibschnee über uns. Mussten drinnen bleiben. Gail bastelt an einem Windmessgerät. Die Frau macht ihre Sache wunderbar.« Sie backt, kocht, macht den Abwasch und näht. Klarer Himmel.
Weihnachten steht vor der Tür. Für Expedition seit jeher ein besonderes Datum. Es verspricht zumindest Ablenkung von dem düsteren Alltag. Auch die Gruppe auf Wrangell Island verspricht sich ein besonderes Fest, auch wenn die Vorräte fehlen. Als Gail zum wiederholten Male die leeren Fallen am Hauptcamp untersucht, kehren Crawford und Mower vom zweiten Camp zurück.
In Crawfords Hand liegt der abgemagerte Körper eines gefangenen Schneefuchses. Weiße Sehnen überziehen seinen Bauch, Fleisch scheint er kaum mehr zu besitzen. Trotzdem jubeln alle. Der Fuchs wird ihr Weihnachtsbraten und verspricht endlich Ablösung von der Dosennahrung aus Nome. Den ganzen Tag über erzählen sie sich Geschichten von fremden Ländern und fernen Expeditionen. Und
Sie machen sich über Brot, Kuchen und den Braten her.
Weihnachten ist also der Gamechanger, also der Tag, der alles verändert. Wirkt ja irgendwie wie so ein Neuanfang in ein Jahr, in dem das Schiff dann hoffentlich endlich eintreffen wird.
Ja, wie so ein Spiritlifter. Ich glaube, wir kennen das ja auch aus anderen historischen Expeditionen. Weihnachten ist immer so ein Ding, wo man nochmal mehr isst, wo man sich eine Pause gönnt und an die Menschen denkt, die zu Hause sind und auf einen warten.
Solche Feste fördern auch, ich glaube, so denken wir beide, das Gemeinschaftsgefühl innerhalb dieser Gruppe. Ada ist wieder zurück, Knight hatte endlich seinen Sinneswandel und so sitzen alle friedlich zusammen. Es scheint alles einfach okay zu sein.
Die Verbundenheit untereinander ist also wiederhergestellt und während die Gruppe im Inneren der warmen Hütte den wahrscheinlich schönsten Tag seit ihrem Aufbruch verbringt, lauert weit draußen auf der Insel eine große Gefahr.
Es ist nach Neujahr. Kalte Dunkelheit liegt in der Hütte, auf dem Holzboden sammelt sich weißer Raureif. Inmitten des Raumes, eingequetscht von dem kleinen Schreibtisch und dem Kamin, hockt Ada auf dem Boden. Sie blinzelt, dann schließt sie die Augen. Ihr ganzer Verstand konzentriert sich auf die Ohren und das seltsame Geräusch von draußen. Als würden Riesenfäuste die kleine Insel wie eine Trommel bearbeiten. Drum, drum.
Die Wände der kleinen Baracke scheinen zu wackeln. Doch draußen geht kein Wind. Ada kennt das Geräusch. Mucksmäuschenstill hockt sie auf dem Boden. Ihre Wangen sind blau angelaufen von der Kälte. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie ihre Finger nicht mehr bewegen kann. Doch sie darf sich nicht rühren. Nanook steht vor der Tür und den Geräuschen nach zu urteilen, schwört er Rache. Gegen sie und gegen die Männer.
Blutrote Augen blicken auf die kleine Hütte im Schnee. Ein gigantisches Ungeheuer umrundet sie auf allen Vieren. Drum, drum. Die fallenden Temperaturen der letzten Wochen, die eiskalten Schneestürme und der unendliche Hunger färben seine Augen rot. Seit einer Woche hat er nicht mehr gegessen. Der Eisbär ist hungrig.
Krämpfe zucken durch Adas Kopf. Wie gerne würde sie jetzt neues Holz in den Kamin legen und endlich wieder warm werden. Doch die Ohren des Nanook lauschen jeder Bewegung, jedem Zittern und jedem leisen Schritt in der Hütte. Ada bewegt sich nicht. Ihr Atem wird immer flacher, dann hält sie ihn an. Nach einer gefühlten Ewigkeit hört sie Schritte von draußen. Sie sind langsamer, weicher. Es ist ein Mensch.
Gail sieht den Bären schon von Weitem. In der Hütte regt sich nichts, das Zelt und das Lager sind leer. Nur der Eisbär lugt hinein, schnappt etwas vom Boden auf und schluckt es hinunter. Gail setzt sich in den Schnee und richtet den Lauf seines Gewehres auf den Kopf des Eisbären. Es kracht laut. Dann fällt der weiße Bär tot in den Schnee. Gail findet Ada in der Hütte. Sie sitzt dort mit leerem Blick und starrt in die Dunkelheit.
Das ist übrigens nicht der einzige Eisbärenangriff, den die fünf erleiden müssen. Aber ich glaube, es ist der, bei dem Ada am schlimmsten geschockt wird irgendwie.
Ja, wir haben da ja auch letzte Folge schon drüber gesprochen, was für eine Wahnsinnsangst Ada vor Eisbären hat. Sie bezeichnet ihn als Nanook und das entspringt zum alten Glauben der Inupiat. Der Nanook ist so eine Mischung zwischen Eisbär und Menschen, der Jäger bestraft, die falsch gejagt haben.
Und genau das haben sie. Genau das haben die vier Männer, so denkt zumindest Ada. Sie haben nämlich die Felle falsch aufgehängt und sie haben dem Geist der toten Bären, also der Eisbären, die sie erlegt haben, keine Jagdwerkzeuge für das Jenseits angeboten.
Ja, so erklärt sich Ada den Rückzug der Eisbären so ein bisschen wie so eine Funkverbindung zwischen den Eisbären auf der Insel und den Eisbären im Jenseits. Und die Eisbären im Jenseits sagt, passt auf, diese Menschen bringen euch nur um, geben euch nichts im Gegenzug. Und jetzt kommt eben dieser Nanook, um die Männer und vor allem auch Ada dafür zu bestrafen.
Wir haben übrigens diese Dramaturgie der roten Augen uns nicht ausgedacht, sondern das ist tatsächlich so. Wenn Eisbären lange durch den Sturm ziehen, dann bekommen sie rote Augen.
Das wollte Tore noch unbedingt sagen.
Okay. Das ist drin.
Das ist okay.
Maura hat das auch oft beobachtet.
Ja.
Dass Eisbären, wenn sie sehr hungrig sind.
Das ist halt immer das Ding. Man muss in Tagebüchern immer ein bisschen aufpassen. Aber
wir haben es nochmal gefact-checkt. Du hast es gefact-checkt.
Ich habe es gefact-checkt. Und ich habe gesehen, dass wenn die lange im Sturm unterwegs sind, dass sich die Augen dann irgendwann rot färben. Aber nicht unbedingt, weil Eisbären viel Hunger haben, dass sie dann rote Augen bekommen.
Das ist das, was Maura behauptet hat.
Das ist auch sehr Ungeheuer-Vibes irgendwie. Ja.
Was sehr dramatisch klingt. Aber Ole, lass uns nochmal so ein bisschen über den Alltag der fünf sprechen. Mittlerweile verstehen sie sich ja wirklich gut. Und es pendelt sich so ein bisschen eine Routine ein.
Ja, voll. Ada arbeitet jetzt ja auch wieder mit. Sie steht oft als Erste auf, macht Feuer und kümmert sich dann ums Frühstück. Meistens gibt's so Trockenobst, Porridge oder was von der Jagdbeute. Danach stehen dann die Männer auf, meistens übrigens super spät.
Ja, aber es ist ja auch die ganze Zeit dunkel. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist gerade Polarnacht. Sie essen dann zusammen, besprechen den Tag. Aber wenn es draußen dunkel ist und minus 40 Grad, dann kann man da nicht so viel machen.
Was sie auf jeden Fall machen, ist Holzhacken. Gail checkt auf jeden Fall nach wie vor die Fallen. Und sie hacken Eis für das Trinkwasser. Und natürlich müssen sie das Haus, also die Hütte, ausbessern. Ansonsten sind sie viel drin. Und sie lesen nach wie vor unglaublich viel. Und zwar jetzt jedes Buch schon zum vierten oder fünften Mal.
Ja, sie haben sich ja Bücher aus dem Old Bookshop in Seattle mitgenommen.
Zu wenig Bücher. Wir haben am Anfang ja besprochen, dass sie knapp $100 dafür ausgegeben haben.
Reicht nicht.
Es reicht nicht, ja.
E-Books, einfach die Lösung.
Warum nicht? 20. Jahrhundert E-Books, let's go.
Und wir müssen euch noch eine Sache erzählen. Da ist nämlich noch ein sechstes Mitglied.
Wir haben jemanden vergessen einfach.
Naja, wir haben sie nicht vergessen, aber wir haben sie...
Es war ein offensichtlicher Scherz, haben niemanden vergessen.
Es bot sich noch keine Gelegenheit, sie einzuführen, aber ich glaube, jetzt können wir sie vorstellen. Herzlich willkommen, Vic.
Genau, Vic ist die Katze der Gruppe, die im Camp jetzt umgetauft wird und zwar in Snoops, weil sie echt überall herumschleicht und sich überall, wo es geht, Essen klaut.
Sie macht auch
das macht die Hunde wahnsinnig, das muss ich wahrscheinlich auch gerade sagen. Ne? Es ist wirklich krass, ja.
Ich finde es aber so cute, weil die jetzt, ich meine, im Sommer ist sie noch ganz gut klargekommen, aber jetzt ist sie natürlich auf die Männer und auf Ada angewiesen und kriecht jeden Abend bei einem der fünf in den Schlafsack.
Unfassbar süß. Und ich glaube, wir können euch versprechen, dass Vic am Ende noch eine riesige Rolle spielen wird.
22. März 1922, Mittwoch. Starker Wind von Osten. Gail versucht, ein Schneehaus zu bauen. Wir warten nur darauf, dass etwas passiert. Halten betrübt Ausschau nach Bären. Robben kommen nicht in Frage. Wir haben seit Wochen kein offenes Wasser mehr gesehen.
März wird zu April und noch immer liegt das Packeis vor der Küste. Trüb und dick wie fettige Butter. Nichts bewegt sich und auch auf dem Festland streicht kein einziges Tier umher. Der kleinen Gruppe wird langweilig. Knight beginnt, die Monate in seinem Tagebuch durcheinander zu bringen und seine Einträge werden immer kürzer. Alles dreht sich nur noch ums Holzhacken und um die gelegentlichen Streifzüge zu den leeren Fallen.
Ihre Vorräte sind mittlerweile auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Vom Eisbärenfleisch sind nur noch ein paar Brocken da, die Kartoffeln sind aufgegessen, ebenso die Bohnen und Zwiebeln. Und vielleicht das Schlimmste, der Zucker geht zur Neige. Es gibt noch ein bisschen hartes Brot, Kaffee und Tee und was irgendwie noch viel schlimmer als diese ganze Nahrungssache ist, von den Wänden ihrer kleinen Behausung tropft das Tauwasser herunter. Als sich der Boden in eine einzige große Pfütze verwandelt, ziehen sie in zwei Zelte um. Es wird zwar wärmer, aber die Stimmung sinkt. Selbst für Ada gibt es jetzt nicht mehr so viel zu tun, als zu warten.
große Sorgen machen sie sich wegen den schwindenden Vorräten nicht. Es wird zwar knapp, aber sie müssen ja nur noch 2 bis höchstens 3 Monate durchhalten. Spätestens dann wird das Versorgungsschiff kommen, was der Mann im Nadelstreifenanzug ihnen versprochen hatte. Es wird neuen Proviant bringen, Briefe aus der Heimat und eine sichere Heimfahrt. Vielleicht ist der Mann mit dem Nadelstreifenanzug dann sogar persönlich an Bord. Knight, Mora, Gell und Crawford können es kaum erwarten, ihm von ihren Abenteuern zu berichten.
Und Ada? Sie hat am meisten Heimweh von allen. In Wirklichkeit hat sie dieses Gefühl nie ganz verlassen. Noch immer ist ihr die Insel unheimlich. Jeden Tag beobachtet sie das Eis in der Bucht und bei jedem neuen Riss macht ihr Herz einen Freudensprung. Bald wird das Schiff anlegen. Am liebsten würde sie schon morgen zurück nach Nome, in ihre kleine Hütte, zu ihrer Schwester und ihrer Mutter. Sie würde alle in die Arme nehmen, aber nur kurz. Dann würde Ada ihr verdientes Geld einstecken, $50 im Monat, und zum großen, dunklen Haus am Rande der Stadt laufen.
Dort würde man sie natürlich einlassen, denn sie wäre nun eine reiche Frau. Und dann, endlich, würde sie das kleine, ausgezehrte Gesicht wiedersehen. Sie würde seine kleine Hand nehmen und seinen schwachen Atem spüren. Zusammen würden sie das große, dunkle Haus verlassen und nach Süden wandern, wo es keine pöbelnden Goldgräber und verächtlichen Blicke gibt. Dort, wo Menschen arbeiten, die traurigen Augen des kleinen Gesichts wieder leuchten lassen können. Dort, wo das Rasseln in seiner Lunge verschwinden wird.
»27. Mai, Samstag. Habe einen weiteren Spaziergang flussaufwärts unternommen. Kein Lebewesen in Sicht, außer ein paar Raupen. Ich habe schon lange nichts mehr über die Näherin geschrieben. Es geht ihr gut. Obwohl wir sie gar nicht als Köchin mitgenommen haben, besteht sie darauf, diese Arbeit zu machen. Sie näht auch, wenn es nötig ist.« Sie hat Heimweh, sagt, sie will zurück nach Hause und zu ihrer Mutter. Ich bin sicher, wir alle werden sie vermissen, wenn sie geht.
Ich glaube, wir können uns noch alle an diesen Tagebucheintrag aus der letzten Folge aus Teil 2 erinnern. Das ist ungefähr ein halbes Jahr her, als er Ada ganz wütend an den Fall bindet und sagt, Junge, ich hasse diese Frau. Und jetzt schreibt er, dass er sie vermissen wird. Neid, dieser Bär, diese wirklich autoritäre, zornige Person.
Und wir haben ja schon eben so ein bisschen über so ein Mindset-Change in Knights Kopf gesprochen. Als er am 17. Dezember Ada zum ersten Mal wieder in die Hütte lässt und sich zusammen mit ihr und Gell irgendwie einkuschelt. Aber ich glaube, spätestens das hier ist eine große Veränderung, die in Knight vorgeht. Ich habe bei der Recherche oft drüber nachgedacht, wann die allerersten Zeichen der Krankheit in ihm ausbrechen. Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es in diesen Tagen ist, als er diesen Tagebucheintrag schreibt, so sentimental über Ada wird, kurz bevor das Schiff kommen soll.
Ja, dieser zornige Mann ist auf einmal milder geworden. Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen froh, dass dieses Schiff bald kommen wird. Die Bucht ist mittlerweile komplett eisfrei, sie können das Wasser wieder sehen und jede Woche könnte das Schiff eben eintreffen.
Aber bevor es soweit ist, bevor Knight vielleicht nicht mehr die Gelegenheit dazu bekommt, will er noch eine letzte Reise über die Insel wagen.
Ja, denn da ist etwas auf der Insel, worüber die Männer kaum gesprochen haben. Auch Ada hat nur Gerüchte gehört. Es liegt etwa 15 Meilen östlich von ihrem Camp.
Eigentlich sollte es nur ein kleiner Ausflug werden. Doch für Knight wird es die letzte Reise ohne Schmerzen. Schon bald danach wird die Krankheit in ihm die Kontrolle übernehmen und die ganze Expedition in ein Desaster stürzen.
6. Juli, Donnerstag. Das alte Karluk-Camp besucht, alte Gräber untersucht und ein Kreuz gefunden. Der Skelettfluss ist nur noch eine Sandgrube. Vom alten Camp ist nur noch eine halbe Packung Pemmikan und eine Feuerstelle sichtbar. Den ganzen Tag im Sturm gereist. Der schlimmste, den ich je erlebt habe. Nasser Schnee, knietief, Wasser und brauner, klebriger Schlamm. In meiner Verzweiflung beschloss ich schließlich, den Fluss zu durchschwimmen. Verstaute meine Kamera, die Filmrollen und Streichhölzer in meinen Stiefeln und dann ging's rüber.
Knight schreibt, er hat das Carlo Camp besucht und dann, dass er ein Kreuz und alte Gräber gefunden hat. Also Gräber, das heißt, dass Jahre vor ihnen schon mal jemand auf dieser Insel war und dort dann umgekommen ist.
Es gibt Legenden darüber, Geschichten, die man sich flüsternd erzählt, aber weder Knight, Crawford, Gale oder Ada wissen genau, was damals passiert ist. Der Mann mit dem Nadelstreifenanzug, ihr Auftraggeber, hat sie möglichst fern von diesen Gerüchten gehalten, denn es sind Erzählungen über eine furchtbare Tragödie, die sich 8 Jahre zuvor nur 20 Kilometer von ihrem Camp entfernt abgespielt hat.
Nur ein der 5 konnte der Mann mit dem Nadelstreifenanzug nicht von diesen Gerüchten fernhalten. Einer weiß, was damals passiert ist. Er ist der stillste der Gruppe und ich glaube, bis jetzt haben wir am wenigsten über ihn gesprochen. Ich glaube, Tore, jetzt wird's Zeit, über Fred Maurer zu sprechen.
Ja, dieser introvertierte, leise Typ, der jeden Abend Dr. Pierce's Purgative Palates schluckt und in der Bibel liest. Der älteste der Gruppe, der auch, wir haben ja drüber gesprochen, noch am besten mit dem Gewehr umgehen kann und Knights ruhiger bester Freund.
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Fred Maurer von ihnen allen der Gläubigste ist. Und natürlich kann man sich jetzt darüber lustig machen, dass er jeden Abend irgendwelche homöopathischen Tabletten nimmt und so wahnsinnig beflissen betet. Aber dafür gibt es einen Grund. Denn Fred Maurer weiß nicht nur, was damals vor 8 Jahren auf der Wrangell Island passiert ist, er hat die Tragödie selbst miterlebt.
Vielleicht ist er deswegen so still, so vorsichtig und so pessimistisch. Vielleicht sucht er deswegen jeden Abend Halt im Glauben, weil er vor 8 Jahren hier unter furchtbaren Umständen 3 Freunde beerdigen musste.
Jetzt ist also Zeit für die Geschichte von Fred Maurer, denn sie ist viel enger als die der anderen mit Wrangell Island verknüpft.
Fred Maurer wird 1893 als Kind deutscher Einwanderer geboren. Mit nicht mal 18 Jahren heuert er auf einem amerikanischen Walfänger an, in einer Zeit, in der der Walfang eigentlich schon gar nicht mehr profitabel ist. Für mich spricht es nach einem Abenteurer, der losziehen möchte und Neues erleben möchte.
Eines Tages dann, als dieser Walfänger im Hafen liegt, spricht Maurer einen Mann mit schicken Hut und adretten Nadelstreifenanzug an. Er sei Geschäftsmann, sagt er zumindest, und erzählt ihnen im leicht isländischen Akzent von einer großen Eiswüste im Norden. Von unentdeckten Landen, großen Bodenschätzen und einem möglichen Lebensraum. Fred Maurer ist sofort begeistert. Dieser Mann hat ihn verzaubert.
Als Maurer dann tatsächlich an einer Expedition ins Polarmeer, angeführt vom Mann mit dem Nadelstreifenanzug, teilnehmen soll, ist er überglücklich. Doch kurz nach der Abfahrt bleibt ihr Schiff im Packeis stecken. Der Mann mit dem Nadelstreifenanzug macht sich mit ein paar Hunden aus dem Staub und Maurer und die anderen müssen zusehen, wie ihr Schiff langsam vom Eis zerdrückt wird.
Um sich dann zu retten, schleppen sie sich in einem Gewaltmarsch über das Packeis und erreichen schließlich eine kleine, unscheinbare Insel zwischen Russland und Alaska, Wrangell Island.
Sie haben kaum Vorräte, nur unzureichende Kleidung und nach verhungern 2 ihrer Kameraden. Einer erschießt sich. Erst Monate später werden Maurer und der Rest der Überlebenden gerettet.
Wir haben dazu auch eine Folge gemacht, sie heißt Die letzte Reise der Kaluk. Hört da unbedingt rein, wenn ihr Lust habt.
Das ist übrigens auch die Recherche gewesen, in der wir dann mehr oder weniger zufällig auf Adas Geschichte gestoßen sind. Denn, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, beide Expeditionen werden von derselben Person organisiert. Nämlich vom Mann mit dem Nadelstreifenanzug.
Die Kaluk-Expedition ist unfassbar schiefgelaufen und wahrscheinlich hat genau deswegen der Mann mit dem Nadelstreifenanzug versucht, die Geschichten um diese furchtbare Expedition vor 8 Jahren von unseren Reisenden fernzuhalten.
Warum Fred Mora, der das ganze Desaster ja schon mal miterlebt hat und auch mitbekommen hat, wie der Mann im Nadelstreifenanzug ihn verlassen hat in einer brenzlichen Situation, jetzt nochmal zurück auf quasi eine ähnliche Expedition kommt, das weiß am Ende nur er selbst.
Ich kann viel besser verstehen, warum zumindest Mora jetzt jeden Grund hat, so schnell wie möglich von dieser Insel zu verschwinden.
Ja, und warum er auch betet. Jeden Abend, warum er diese Pellets nimmt, warum er so in sich gekehrt und introvertiert ist, vor allen Dingen in der Zeit auf dieser Insel. Das muss ja jeden Tag in ihm irgendwas hochgespült haben.
Der Rest der Gruppe bereitet sich jetzt auch nach und nach darauf vor, dass ein Schiff kommt, beschäftigen sich mit allen möglichen Arbeiten und gucken immer wieder auf das dichter werdende Treibeis, in der Hoffnung, bald einen Bug am Horizont zu sehen.
Mittlerweile ist alles gepackt, was ans Festland soll. Auch 4 Säcke voller Fuchsfell, was ordentlich Geld in Nome bringen soll. Überall stehen halbgepackte Kisten. Alles sieht nach Aufbruch aus.
Wir haben über die Gruppe gesprochen. Wir haben über Fred Mora gesprochen. Wir haben auch über die Kaluk gesprochen. Jetzt schwenken wir zurück auf Knight und Ada. Irgendwann erschießen die einen Eisbären, während die anderen unterwegs sind. Sie häuten ihn auch. Aber als Ada das Fleisch von den Sehnen löst und in großen Brocken ins Camp tragen will, sagt Knight, alles gut, so viel Fleisch brauchen wir gar nicht. Wir haben schon genug gegessen, das Schiff kommt ja eh in den nächsten paar Tagen. Was eine faustdicke Lüge ist.
Ja, ich finde diese Situation so interessant, weil sie zum ersten Mal zeigt, dass in Knight jetzt etwas vorgeht, was er nicht mehr kontrollieren kann. Knight sagt nicht, lass den Eisbär hier liegen, weil sie genug haben, sondern er sagt das, weil er weiß, dass er es vor Schmerzen nicht schaffen würde, die Brockenfleisch ins Camp zu tragen. Er hat nämlich seit ein paar Tagen unglaubliche Schmerzen in den Beinen und in den Gelenken.
Über diese Schmerzen hat er bislang mit niemandem geredet und genau an diesem Tag vertraut er diese Schmerzen dann erstmals seinem Tagebuch an.
22. Juli, Sonntag. Bin die letzten Tage im Camp geblieben. Ich glaube, ich habe Rheuma im rechten Oberschenkel. Ich kann nur ein paar Meter gehen, bis es furchtbar wehtut.
Mr. Klein, ist das Rheuma?
Nein, also ich bin selber Betroffener und Rheuma bricht nicht einfach so aus, wenn man es vorher noch nicht gehabt hat. Also das
vor allem, es bricht ja auch nur in einem Körperteil aus, nur im rechten Oberschenkel. Das also ist untypisch,
es
oder?
Es ist untypisch und es ist immer, ich habe das Gefühl, Rheuma ist immer so eine Ausrede von ganz vielen Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmern, die sagen, ja, das ist irgendwie Schmerz, alles Rheuma. Safe, wir sind hier in einer anderen Umgebung, Rheuma. Aber das ist ein Strohmann-Argument. Dahinter steckt was viel Schlimmeres.
Ja, Knight hat vor der Expedition über 100 Kilogramm gewogen, war wirklich ein massiger Bursche.
Jetzt ist er, wirklich, ja.
Safe. Jetzt ist er dünn und schmal und seine Wangenknochen stehen hervor. Er hat unfassbar viel abgenommen.
Jennifer Niven, die Autorin von einem sehr, sehr guten Buch, was wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben, was wir auch als Quelle genutzt haben viel, hat geschrieben, und das sieht man, finde ich, auch auf den Bildern, Knight sieht jetzt fast attraktiv aus, weil der vorher halt wirklich so ein richtiger Bärkloß war und mittlerweile sehr dünn ist, sehr schmal, schmale Gesichtszüge. Aber das ist natürlich kein gutes Zeichen.
Es ist überhaupt kein gutes Zeichen und das angebliche Rheuma breitet sich weiter aus. Erst schmerzen seine Füße, dann werden seine Gelenke immer steifer.
Knight ignoriert das erst, aber es schränkt ihn wahnsinnig ein und mittlerweile kann er manche Tage nur im Schlafsack verbringen, weil es so furchtbar wehtut.
So schaut vor allem Knight in diesen Tagen auf das Wasser. Der Mann mit dem Nadelstreifenanzug hatte ja überhaupt keine Zweifel, dass das Schiff in diesem Sommer durchkommt. Doch Es wird langsam Herbst und natürlich, das Eis schließt sich.
Ich glaube, dass die Männer und auch Ada in dieser Zeit gar nicht so viel darüber sprechen, weil sie alle fest davon ausgehen, immer noch, dass das Schiff irgendwie durchkommt.
Und weil der Mann im Nadelstreifenanzug
das versprochen hat.
Und ich glaube, der Typ ist ein kleiner Magier. Also wirklich. Ich glaube, wenn er sich hingestellt hat und gesagt hat, wir machen das so und so und das wird so und so, dass er allein mit der Art, wie er diese Worte betont, wie er sie ausspricht, wie er mit den anderen kommuniziert, Leute anstecken kann, mitzumachen. Ich weiß nicht, ich habe auch ein paar Leute im Freundeskreis, die können das ganz gut. Und dann sagt man zu den dümmsten Ideen immer ja, weil die irgendwie so ein Temperament da reinstecken. Man denkt, ey, das ist jetzt echt eine coole Idee.
Ja, ja.
Und ich glaube, das hat er in hohem Maße.
Und ich glaube, wir können jetzt noch viel darüber reden, wie die Hoffnung immer mehr zu einer kleinen Furcht wird, dass das Schiff doch nicht durchkommt. Am Ende wird es September, die Bucht friert zu und mittlerweile wird es allen klar, dieses Jahr kommt kein Schiff mehr durch. Sie müssen den nächsten Winter auf Wrangel Island allein verbringen.
18. September. Soweit unsere Augen reichen, das Eis um die Insel bleibt fest. Keiner von uns glaubt mehr daran, dass dieses Jahr noch ein Schiff durchkommt. Crawford und ich machen uns Gedanken, ob wir eine Reise durch das Eis nach Sibirien wagen können. Wir haben nur noch 5 Hunde und einen sehr klapprigen Schlitten.
Puh. Knight und Crawford überlegen also, selbst zu Fuß nach Sibirien zu ziehen, weil sie merken, das Versorgungsschiff wird nicht mehr kommen. Und die Vorräte reichen niemals, um sie noch einen Winter allein durchzubringen.
Aber Knight stellt ja schon selbst fest, sie sind dafür alles andere als gut ausgerüstet. Und nicht nur das, Knight ist von einer in ihm schlummernden Krankheit eingeholt worden, die ihn jetzt Schub um Schub überfällt.
Können sie so überhaupt Hilfe holen? Wie geht es den anderen jetzt? All das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Wir müssen natürlich, ihr kennt's, nochmal ganz dick Danke sagen. Denn ganz allein haben wir diese Miniserie dann doch nicht produziert.
Da sind als erstes unsere Sprecherinnen und Sprecher, durch die das Ganze erst lebendig wurde. Anna Lilia Stefan als Ada, Gero Wachholz als Lorne Knight, Moritz Brode als Milton Gale und Daniel Lehrs als Fred Mower.
Dickes Danke auch an unsere Fachleute. Professor Dr. Hans-Christian Gunga, Jasmin Löchner und Jennifer Niven.
Und ein ganz, ganz besonderer Dank geht an das Wichtigste, zumindest das, was diesen Podcast am Leben hält.
Und zwar einmal ein ganz großes Dankeschön an werkzeug-garten.de. Svenja und Raphael Jäger unterstützen uns schon seit,
sehr langer Zeit.
Mehreren Monaten, diesen Podcast hier am Laufen zu halten. Und im Gegenzug machen wir natürlich super, super gerne Werbung für ihre Seite werkzeug-garten.de. Wenn ihr Gartenwerkzeuge braucht, Innen- und Außenlampen, richtig nice Kochmesser, dann schaut doch mal auf werkzeug-garten.de vorbei.
Kostenloser Versand ab 50 Euro in Deutschland, ab 100 Euro in Österreich. Und Raphael hat uns eine neue Seite geschickt, die verlinken wir direkt darunter. Vielleicht habt ihr mal Bock, eure Gartenscheren zu vergleichen und zu überlegen, welche am besten zu euren Zwecken und zu eurem Garten passt. Das alles hat Raphael aufgeschrieben, findet ihr als zweiten Link.
Ein dickes Dankeschön geht natürlich auch an unsere Supporterinnen und Supporter auf Steady. Vor allen Dingen an unsere Outlaws, die da wären:
Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Daniel Eid,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Frederik Hanke,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und gerne im Abspann genannt werden möchtet, dann schaut mal auf der Crowdfunding-Seite Steady vorbei, also der zweite Link in unseren Shownotes. Da habt ihr verschiedene sehr, sehr coole Optionen.
Die Quellen für unsere Folge findet ihr wie immer in den Shownotes und hoffentlich bald auch das Album der Musik.
Das hat Tore bei allen Folgen immer ganz oft gesagt und dann kam es einfach nie.
Ja, ich muss es noch mastern lassen, aber KI regelt.
KI regelt.
Entschuldigung an alle Mastering-Engineers, die ich kenne. Ich habe kein Geld.
Zum Abschluss, bewertet uns super gerne, teilt die Miniserie mit allen, die sowas lieben könnten.
Und wenn ihr irgendjemanden im Audio-Business kennt, zeigt dieser Person unsere Serie. Wir würden uns wahnsinnig freuen, weiterhin solche Serien zu produzieren.
Ciao.
Macht's gut.